Vor einigen Jahren kam eine ältere Frau nach dem Gottesdienst zu mir. So, das ist okay, das ist üblich, dass wenn man Pastor ist und Prediger ist, dass nach dem Gottesdienst der eine oder andere dann kommt, wenn er ein Anliegen hat. Und diese Dame war das erste Mal bei uns in der Gemeinde, ganz neu, schon älter, über die 70 auch. Und sie war in Tränen aufgelöst und entschuldigte sich vielmals, dass sie jetzt in Zukunft zu uns in die Gemeinde kommen muss. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ein bisschen irritiert gewesen bin darüber. Und dann erzählte sie mir ihre Geschichte dazu, dass sie nicht mehr in ihre Gemeinde gehen kann. Es ist nicht mehr möglich. Sie hat zu wenig Haare. Sie hat so dünnes, feines, wenig Haar, dass es nicht mehr dafür langt, dass sie den Huppi machen konnte. Oder wie heißt es, Bürzli oder wie sagt man dem hier? Ihr wisst, was ich meine. Ich kenne es als Huppi. Halt die Haare hochgeknotet auf den Kopf. Und weil sie das nicht mehr machen kann, hat man in ihrer Gemeinde erklärt, dass sie natürlich jetzt nicht mehr kommen kann. Dass sie nicht mehr die Gemeinde besuchen darf. Und natürlich, dass Gott das natürlich überhaupt nicht gerne hat, wenn sie seine Kleidervorschrift nicht einhalten kann. Und ihr könnt euch vorstellen, was das bei dieser Frau gemacht hat in ihrem Herzen. Wie sie das in Mitleidenschaft genommen hat. Praktisch wegen der Haartracht aus der Gemeinde geworfen zu werden. Ich sehe an euren Gesichtern, dass ihr mir das gar nicht recht glaubt, sogar zum Teil. Nein, es ist wirklich passiert. Und ich habe nachher recht viele Gespräche mit der Frau gehabt, weil die Geschichte zeigte, dass sie da Jahrzehnte in einer Umgebung zu Hause war, wo man ihr solche Sachen wie gedanklich eingepflanzt hat in ihr Denken. Du bist für Gott nur recht, wenn du die richtige Kleidung angelegst. Du bist für Gott nur recht, wenn du die richtige Frisur hast. Du bist für Gott nur recht, wenn du dies, wenn du das, wenn du jenes. Und so war sie geprägt. 50 Jahre Gemeindebesuch hat sie dahingehend gemacht. Und dieses, was da in ihr entstanden ist, nennt die Bibel ein Gedankengebäude. Ein Gedankengebäude, was es gilt einzureißen. Und ich habe mich dann mit ihr über eine lange Zeit auf den Weg gemacht und ihr versucht zu vermitteln, dass das nicht Gott ist, der so denkt über sie. Dass er anders ist. Und ihr versucht, wie eine neue Seite Gottes zu zeigen. Aber es ist halt ein sehr weiter Weg, wenn man so lange solche Geschichten hört und erlebt hat. Es hat sogar dazu geführt, dass sie körperliche Symptome hatte. Also dieses ganze Druckgebäude, was auf ihr lag, sorgte dafür, dass sie Herzprobleme hatte, dass sie ganz stark stottere und nicht frei reden konnte und vieles mehr. Das heißt, das, was wir denken, kann sogar uns körperlich kaputt machen. Und darum ist das, was in uns ist, dieses Denkgebäude, eine ganz gefährliche und auch zum Teil dramatische Geschichte. Das, was wir denken, sind wir und bestimmt unser Leben. Immer, so oder so. Ich weiß, bei euch ist das nicht ganz so dramatisch, aber ihr kennt es vielleicht auch, so Geschichten mit Selbstzweifel und Unsicherheiten, die Geschichte mit der Selbstannahme. Es sind alles so Geschichten, die haben etwas damit zu tun, was wir über uns, über unser Leben denken. Und Paulus fordert uns auf, diesen Kampf anzunehmen, diesen Kampf der Gedanken und nicht alles das einfach so zu übernehmen, was in uns einfach so ist, Darum habe ich das heute mit dem Ninja-Kämpfer gemacht. Der Ninja-Kämpfer der Hoffnung. Weil ich glaube, dass es eine Hoffnung gibt, die uns in ein anderes Gedankenumfeld hineinbringen kann, die uns ein anderes Denken schenken kann, bevor dass das, was da in unserem Kopf ist, uns verrückt macht. Ich will euch die Hoffnung vermitteln, dass der Kampf zu gewinnen ist. Und euch heute zeigen, wie man ihn annimmt und führt und gewinnt. Und dazu gehören viele Faktoren. Das schauen wir uns dann im Detail an. Zu Anfang möchte ich mit euch den Bibeltext dazu lesen. Genau. Das ist die Passage. Ich habe mich heute für die Albrecht-Übersetzung entschieden. Mal was ganz anderes. Wohl leben wir noch im sterblichen Fleische, doch kämpfen wir nicht fleischlich. Denn die Waffen, womit wir kämpfen, sind nicht fleischlich. Gott macht sich stark, Bollwerke zu zerstören. Wir vernichten damit dem Glauben feindliche Anschläge und jede stolze Festung, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen für den Gehorsam, wie in Christus bewiesen. Jeden Ungehorsam aber sind wir entschlossen zu strafen, wenn ihr als Gemeinde unsere Weisungen erst völlig gehorsam geworden seid. Mir geht es heute um diese Gedanken. Da taucht das Wort drin auf, ihr seht es. Die Gedankengebäude. Diese Bollwerke werden sie dort genannt. Gedanken gefangen nehmen und Bollwerke zerstören. Und so kämpfen wir mit Bollwerken. Das meint, man muss sich das wie eine Burg vorstellen. Burgen, Bollwerke, Gebäude der Gedanken, die sich in uns aufbauen und unser Leben bestimmen. Und wir nehmen sie gefangen in den Gehorsam Jesu. Das heißt, wir versuchen sie herauszunehmen und zu überführen, was da drin nicht stimmt. Schauen wir uns den Text mal genauer an. Wir leben noch im sterblichen Fleisch. Das meint in dieser Hülle, in der wir unterwegs sind, die wir mal irgendwann nicht mehr haben werden. Wir sind noch drin. Aber wir kämpfen nicht nach der Methode des Fleisches. Das heißt nicht nach der Art. Wir kämpfen also nicht mit Waffen, auch nicht mit Argumenten, mit dem, was wir sprechen, sondern wir kämpfen geistlich auf einer anderen Ebene, auf die wir dann kommen. Weil Gott diese neuen Waffen, diese geistlichen Waffen stark macht, diese Bollwerke zu zerstören. Wir vernichten damit dem Gedanken, dem Glauben feindliche Anschläge. Dem Glauben feindliche Anschläge. Freunde, damit haben wir zu tun, dem Glauben feindliche Anschläge. Das sind Anschläge auf unseren Glauben. Da sind Kräfte umme, die zielen auf unseren Glauben. Was heißt das? Glauben ist ein Synonym in der Bibel für Vertrauen. Es sind Anschläge, die darauf zielen, dass wir im Vertrauen auf Jesus nachlassen. Ich gehe dann nachher noch darauf ein, was das bedeutet. Das sind Kräfte, die darauf zielen, dass wir im Vertrauen auf Jesus nachlassen. Und diese Anschläge können wir vernichten. Dem können wir entgegenstehen. Und diese Festungen, die sich gegen Gottes Erkenntnis erheben, das eine ist die Erkenntnis Gottes, seine Wahrheit und seine Klarheit. Und das andere sind diese Festungen, die das nämlich nicht sind. Und wir können in der Gegenüberstellung sehen, was da nicht stimmt. Auch das werden wir gleich praktisch tun. Und nehmen Gedanken gefangen. Wir nehmen Gedanken gefangen. Das machen wir dann zum Abschluss heute praktisch. Wir vernichten dem Glauben feindliche Anschläge. Damit möchte ich beginnen. Da geht es wirklich um dieses Vertrauen auf Jesus. Dein Vertrauen auf Jesus wird angegriffen. Und es gibt Kräfte des Bösen, die das vorhaben, die dich da wie rausholen wollen. Aus diesem Vertrauen auf Jesus auf eine andere Ebene hieven wollen. Unser Vertrauen im Herzen wird angegriffen. Und das möchte ich mit euch mal genau anschauen. Dafür habe ich folgenden, ist eigentlich eine Predigt von Jeremia. Jeremia 17 ab Vers 5. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält und mit seinem Herzen vom Herrn abweicht. Der wird sein wie ein Strauch in der Wüste und wird den zukünftigen Trost nicht sehen, sondern wird in der Dürre bleiben, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, in dem niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Jeremia stellt zwei Dinge gegenüber. Er sagt, hier ist das Vertrauen auf den Herrn. Das ist der zweite Teil. Das ist der zweite. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Das ist die zweite Seite. Und die andere Seite, das ist das Vertrauen auf sich selbst. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch für seinen Arm hält. Was für eine wunderbare Formulierung. Fleisch für seinen Arm halten. Ja, halte ich auch. Da ist ganze Menge Fleisch dran. Nein, das meint es nicht. Es meint auf seine eigene Kraft vertrauen. Auf sein eigenes Vermögen, auf seine Bildung, auf seine Kraft, auf seine Fähigkeit. Auf sich selbst vertrauen. Oder auf Menschen verlassen. Das stellt Jeremia-Text hier unter einen Verflucht. Er sagt, verflucht ist der, der sich auf andere Menschen verlässt oder auf sich selbst verlässt. Und das ist die eine Seite. Und dann kommt die gesegnete Seite. Gesegnet ist der, der auf den Herrn vertraut, anstelle dessen. Er stellt es gegenüber. Er sagt, entweder vertraust du dir und deinen Möglichkeiten oder du vertraust auf den Herrn. Eins von beiden. Suchst dir aus. Und das sind zwei verschiedene Lebensstile. Es sind zwei grundsätzlich verschiedene Lebensstile, über die hier er schreibt. Und er sagt, komm in das Vertrauen zum Herrn. Verlass dich auf ihn. Lass ihn deine Zuversicht sein. Vertrau nicht auf dich. Kann ich das? Kann ich so glauben? Geht das? Entweder oder. Keine Mischform mehr. Das ist anspruchsvoll. Und das kostet uns was. Und es tut sogar weh. Ich möchte von mir erzählen, einfach wie ich das erlebt habe. Wisst ihr, ich habe in jungen Jahren mit irgendwo 23 oder so die Berufung empfangen, Prediger zu sein. Ich hatte es damals verstanden, ich sollte Evangelist sein im Ausland, in Sibirien, das hatte ich schon mal erzählt. Das war meine Vorstellung davon, wie ich meine Berufung leben sollte. Und nichts ist gekommen. Kein Flugticket, habe ich schon mal erzählt, aber auch die Jahre danach, es ist nichts entstanden. Ich wusste immer nur, das sollte ich eigentlich und das möchte auch Gott mit mir. Aber wir hatten zu der Zeit einfach die Situation, dass Claudia sagte, ich sehe das nicht für mich. Also sie für mich schon, aber nicht für sich. Ich sehe das nicht, sagt sie immer. Und dann stehen wir vor dieser Geschichte, nehme ich jetzt die Sache selbst in die Hand oder vertraue ich? Nehme ich selbst in der Hand und fange an zu reden und zu manipulieren und zu schieben und zu machen und zu tun? Und ich habe gesagt, nein, Herr, wenn du mir das deutlich machen kannst, was ich tun muss, warte ich so lange, bis du meiner Frau auch das Gleiche gezeigt hast. Sie muss das genauso klar hören wie ich auch. Das ist das Gegenüberstellen. Ich hätte das längst vorher beeinflussen können und schieben können und sagen können, jetzt guck doch mal und lass ein Seminar besuchen und schon mal das Missionsfeld kennenlernen und was weiß ich nicht, da hätte ich schieben können. Ich habe mir gesagt, nein, du, wenn du das willst, kannst du meiner Frau das Gleiche sagen, wie du mir sagst. Und ich warte, bis der Tag da ist. Und dann kommen die Krisen. Das macht Krise. Ich habe 20 Jahre gewartet. Ich habe 20 Jahre auf den Tag gewartet, ungefähr. Vielleicht sind es auch 19 gewesen, weiß ich nicht. Ungefähr 20 Jahre gewartet, bis sie sagte, jetzt glaube ich, geht's los. Und das ist diese Gegenüberstellung. Mache ich es selber oder vertraue ich? Und Vertrauen heißt dann schon mal auch, ich muss warten, bis die Zeit da ist, bis Gott dann wirklich tut, ohne anzuschieben. Wenn in der Bibel Leute eine Berufung empfangen haben, also ich finde so pragmatisch die Berufung von Mose. Der Mose hat in jungen Jahren schon verstanden, wofür er da ist, wollte das Volk retten, ist einfach losgestürmt und hat ein Chaos verursacht in seinem Leben. Paulus hat seine Berufung sofort richtig verstanden, ist losgestürmt, hat sich in Jerusalem mit den ganzen Griechen gestritten und da mussten die Jüngergemeinde, musste den Paulus dann erstmal nach Tarsus zurückschicken zum Abkühlen. Das, wenn Gott mir sagt, das möchte ich mit dir, heißt noch lange nicht, jetzt geht's los. Vertraue ich auf das Go, jetzt geht's, solange das auszuhalten. Wisst ihr, und in dieser Zeit dazwischen, da prüft sich unser Glaube. Da prüft sich unser Glaube. Weil da kommt in unseren Gedanken die Zweifel. Hat Gott das wirklich mir gesagt oder habe ich nur gespunne? Da kommen diese ganzen Geschichten, die einem dann immer wieder auch das mühsam machen. Die es einem schwierig machen. Und dann kommt der Böse wirklich und versucht uns. Und eine der schönsten Versuchungsgeschichten, kennen wir alle, steht im Lukas-Evangelium. Warum habe ich das heute Morgen gar nicht mehr rausgesucht? Eieiei. Lukas, Jesus, die Versuchung in der Wüste. Also steht im Lukas 4 ab Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und 40 Tage lang vom Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn schließlich. Der Teufel aber sagte zu ihm, wenn du Sohn Gottes bist, dann sag doch zu diesem Stein, dass er zu Brot wird. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort Gottes. Der Teufel versucht ihn, die Lösung des Problems selber in die Hand zu nehmen. und nicht mehr zu warten. Der Teufel versucht ihnen zu sagen, mach doch, du hast doch die Autorität, mach doch. Und Jesus sagt, nein, ich mache nicht einfach so. Entweder gibt Gott oder ich habe nicht. Das Aushalten vom Warten auf den Gotteszeitpunkt steckt da drin als Versuchung, denn der Böse kommt immer und fragt uns, komm, willst du es nicht selbst in der Hand nehmen? Geht doch. Du hast doch die Möglichkeit. Mach doch. Das ist die erste Versuchung. Mach selber. Ist die erste Versuchung. Und das ist die Versuchung, die uns aus dem Vertrauen auf Jesus herausholt. Und dann gibt es die zweite Versuchung. Der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Da sagt der Teufel zu ihm, alle diese Macht und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, soll das alles dein sein. Jesus antwortete ihm, geh weg hinter mich, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinem Gott, anbeten und ihm allein. Das ist die Frage der Kompromisse. Mache ich da Kompromisse, um irgendwo was davon zu haben, einen Vorteil zu erzielen selber? Mache ich Kompromisse? Die Versorgungsfrage. Ich gebe dir Gewalt über alle Reiche. Du hast alles, was du haben willst, alles, was du brauchst. Kannst dir nur nehmen nachher. Du hast immer alles. Und Jesus sagt, brauche ich nicht. Wenn ich beim Herrn bin, brauche ich das nicht. Und das ist auch die Frage in unserem Leben. Vertraue ich darauf, dass Gott mir immer alles gibt, was ich habe? Oder muss ich da Kompromisse gehen? Irgendwie. Dann kommt die dritte Versuchung. Danach führt er ihn nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich von hier herab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Was sagt der Teufel ihm? Was gibt er ihm da für ein Zückerli? Er sagt, fordere doch Gott heraus zu handeln. Zwinge ihn doch jetzt einzugreifen. Zwing Gott doch mal dazu, wirklich so für dich da die Hand jetzt mal reinzulegen. Jesus sagt, n-n. Selbst nachher, man kann das in seinem ganzen Leben sehen, er fordert nie die Situation herauf, wo Gott wirklich so jetzt da reinkommen muss. Er lässt laufen. Jesus lässt laufen. Und das ist schon was anderes, als wir es manchmal kennen und wollen. Also zurück, Jesus, der Teufel will immer unser Vertrauen erschüttern in Jesus. Und dieses Vertrauen heißt, ich mache nicht selber, sondern ich vertraue ihm, dass er macht, dass er es gut meint und so weiter. Und dieses Vertrauen wird erschüttert, indem ich falsche Gedankengebäude aufstelle, falsche Dinge aufbaue in mir. Und darum ist es so wichtig, die richtigen und die falschen Sachen auseinanderzuhalten. Es ist so wichtig, dass wir die richtigen Wahrheiten kennen, damit wir die falschen und die Lügen überführen können. Ich habe draußen im Eingang eine Liste aufgelegt, die könnt ihr euch gerne mitnehmen, mit den Grundaussagen Gottes zu unserem Leben. Denn es ist wichtig, dass wir die kennen, dass wir diese Grundaussagen, was Gott zu uns spricht, kennen, dass wir sein Ja zu uns kennen, um diese Lügen, die in uns sind, zu überführen. Wisst ihr, manche werden zum Beispiel immer wieder mit der Frage verunsichert, ob sie wirklich errettet sind. Das ist etwas, was ich bei vielen Christen immer wieder feststelle. Sie sind verunsichert in der Frage, bin ich jetzt wirklich angenommen? Gilt es noch, was Gott zu mir gesagt hat? Weil da einfach solche falschen Gedanken umme sind. Denn die Wahrheit, die wir kennen sollten, alle, die lautet: Christus ist für uns für ein für allemal gestorben. Ein für allemal. Wir sind für immer und ewig sein. Wir sind immer und ewig sein. Wir sind bereits durch das Gericht hindurch, sagt Jesus, wenn wir in das Vertrauen hineingetreten sind. Johannes 5, 24. Wir sind durch das Gericht bereits hindurch dann. Kein Gericht für die, die auf Christus vertrauen, steht im Johannes 5, 24. Oder im Kolosser 3, 1. Wer mit Christus verbunden lebt, ist oben verbunden und nicht unten verbunden. Er ist himmelsverbunden und das bleibt. Und zwar für den Rest seines Lebens, Hebräer 10. Ich bin, sagt Hebräer 10, ich bin ein für allemal für den Rest meines Lebens geheiligt. Das muss ich wissen, weil Christus mich heiligt und nicht, weil ich mich bemühe. Hebräer 10, 10. Ich bin ein für allemal von Schuld befreit. Hebräer 10, 14. Ein für allemal. Es ist sicher, es ist safe. Gottes Ja ist klar. Es ist unumstößlich. Und selbst wenn ich untreu bin, ist Gott dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist nicht Mensch, sondern er ist Gott und er ist treu. Und das ist 2. Timotheus 2, 13 und so weiter. Und wenn dann die bösen Gedanken kommen und sagen, oh, du hast schon wieder gesündigt und jetzt wirst du abgetrennt von Gott, jetzt gibt es kein Zurück mehr, dann muss ich wissen, was ich auf diesen Gedanken antworten kann. Nein, ich bin angenommen, denn Gott ist treu, auch wenn ich versage. Das muss ich dann wissen und das muss ich ihm entgegnen können. Ich führe einen Gedankenkrieg zwischen den Wahrheiten Gottes und dem, dass der Böse mir immer wieder einflüstern möchte. Ich führe einen Krieg in der Gedankenwelt. Und wir müssen die Aussagen kennen, wo ich dann gegen die Lüge die rechte Aussage gegenstellen kann. Das ist wichtig. Dann kann man dem Gedanken nämlich entgegnen, ich bin ein Gotteskind, weil der Papa im Himmel Ja gesagt hat. Ich bin erlöst, weil Christus für mich vor 2000 Jahren bezahlt hat. Es ist gut. Oder wenn du denkst, ich bin nicht gut genug, es reicht nicht, dann kannst du entgegnen, es muss nicht reichen, denn Christus ist der Vollender meines Glaubens und nicht ich. Nicht ich muss mich vervollkommnen, sondern ich reiche vor Gott, weil Christus reicht und nicht ich. Und das sind so die Grundwahrheiten, die ich kennen muss. Denn der Böse möchte immer wieder, dass wir aus diesem Lebensstil, das auf Christus allein vertrauen, dass es ausreicht, was er getan hat, wieder herausrutschen und in diesen Selbermachmodus hereinfallen. Dass wir nachts im Bett liegen und vor lauter Bußübungen nicht zu Schlaf kommen und was weiß ich nicht. Er möchte uns verunsichern. Darum ist es so wichtig, dass wir wissen, Gottes Ja zu uns ist beständig. Und wir dürfen ihm vertrauen, dass das, was Christus getan hat, völlig ausreichend ist. Wir können nichts noch hinzupacken, es ist unmöglich. Nehmt ruhig die Liste mit und sucht euch das raus und kaut es wie eine Kuh immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die machen das Wiederkäuer, ne? Manche Bibeltexte muss man wiederkäuen. Denn ich muss wissen, was Gott zu meinem Leben sagt. Er sagt ja. Und ich möchte euch einladen, in diesen Vertrauensmodus hineinzukommen. Einladen zu sagen, es reicht. Ich will darauf vertrauen, dass Christi Werk für mich reicht. Ich will aus diesem permanenten Rudern, es reicht nicht, rauskommen. will dem Bösen entgegenstellen. Deine Lügen bin ich nicht bereit zu glauben. Es ist ein anderer Lebensstil. Und ich lade euch ein, das in der Alltagspraxis werden zu lassen. Dass, wenn Gott sagt, ich will kämpfen für dich, dass wir ihn auch lassen und nicht selber noch dazwischen rumwuscheln. Dass wir ihn lassen. Ich nenne dieses grundlegende Vertrauen auf Jesus zu legen, zu sagen, ich vertraue ihm grundlegend, dass alles das, was Jesus getan hat, reicht. Das nennen wir Bekehrung, Umkehr. Ich kehre aus dem Selbermachmodus raus und komme in den Vertrauensmodus hinein. Das heißt Bekehrung. Ich denke anders. Umkehr in meinen Gedanken, Umkehr in meinen Werken. Und das soll sich dann im Alltag widerspiegeln, indem dass ich beginne, auch in den Alltagsübungen Christus zu vertrauen und ihm mein Leben zu überlassen. Nicht nur mit dem, was ich rede. Im Bekehrungsgebet, ich gebe dir mein Leben und alles, was ich bin, sondern das mal praktisch tun, ist eine ganz neue Herausforderung. Was ist, wenn es auf der Arbeitsstelle klemmt? Vertraue ich Jesus oder fange ich an zu rühren? Wenn er sagt, tu was, dann müssen wir tun, klar. Aber wir sind eigentlich immer zuerst im Selbermachmodus, bevor wir drauf kommen, ach ja, wir könnten das ja auch mal Jesus abgeben. Ne? Oder wenn es mit den Kindern nicht mehr klappt oder in den Beziehungen, dass er sagt, ich gebe es Jesus, ich lasse es ihm. Ich vertraue drauf, er wird wirken. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr beten dafür. Aber es ist eine andere Haltung dahinter, eine andere Grundhaltung, ihm etwas zu überlassen. Und ich lade euch ein, in dieses Vertrauensmodus zu kommen. Jesus wirklich Feld zu überlassen, ihn die Aktion zu überlassen. Er ist doch derjenige, der wirken will und soll in unserem Leben und darüber hinaus. Wenn du sagst, ich schaffe das nicht allein, ich bin zu schwach dafür, dann mach's mit einem Geschwister zusammen. Dann kommst du vielleicht nachher zur Ministry und sagst, komm, jetzt beten wir mal gemeinsam und geben es Jesus hin. Manchmal hilft das, mit jemandem zusammen so einen Schritt zu gehen. Ich lade euch ein, Vertrauen zu wagen. Vertrauen zu wagen. Aus dem Selbermachen rauszukommen, ins Vertrauen zu Jesus. Ich lade euch ein. Es lohnt sich sehr. Ich möchte gerne mit uns beten jetzt. Vater, und es ist so gut zu wissen, dass dein Ja zu unserem Leben steht. Dass dein Ja klar ist, dass es beständig ist und dass es auch bis zum Ende langen wird. Und dass du, Jesus, alles für uns getan hast, dass wir am Ende unserer Tage vor dem Vater stehen dürfen, weil du es gemacht hast, nicht weil wir gut sind. Herr, und deswegen wollen wir dich loben, Jesus, für dein Werk am Kreuz, dass du uns losgekauft hast, dass du uns befreit hast, und dass du uns gerecht gemacht hast, uns sündlos gemacht hast, uns heilig gemacht hast. Du hast alles getan dort auf Golgatha. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen und beten dich an. Du bist unser großer Gott. Amen.